Wer kennt die sechs Personen? Was meint ihr, was haben die gemeinsam? Kennt sie jemand? Alle sechs? Ziel haben die. Ist richtig. Bitte? Die haben was gewonnen. Auch recht. Bitte? Sieger? Olympiasieger? Sie lachen im Gesicht. Per Namen? Wer weiß alle sechs per Namen? Danke. Ich auch nicht, muss ablesen. Katrin Boron, Greta Blunk, Britta Heidemann, Philipp Lahm, Dirk Nowitzki und Maria Riesch. Was haben die gemeinsam? Ja, sie haben gewonnen. Sie sind Sportler. Und sie wurden am 20.11.25 in die Hall of Fame des deutschen Sportes aufgenommen. Dienerfehler. Die Hall of Fame des deutschen Sports. Sie ist eine virtuelle Ruhmeshalle für herausragende Persönlichkeiten in Sport, Musik oder Film. Alle sechs wurden 2025 aufgenommen. Und dann gibt es in der Nähe von Regensburg die Ruhmeshalle, die Valhalla. So. Das ist kein Bedienerfehler. Okay. Valhalla. Wer war schon mal in der Valhalla oder an der Valhalla? Ich noch nicht, aber da will ich hin. Die Valhalla, sie ist, so steht für eine Metapher für den Ruhm nach dem Tod oder die ewige Ehre. Der Ruhmestempel Valhalla wurden 2025 ebenfalls zwei Personen aufgenommen. Dazu bedarf es in Bayern, die Abstimmung oder die Genehmigung der Staatsregierung. 2025 wurden zwei Personen aufgenommen, und zwar die jüdische Publizistin und Philosophin Hannah Arendt und die CSU-Ikone, der ehemalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Dort wurden zwei Büsten aufgestellt. Das Leben von Hannah Arendt wurde unter dem Titel Denken ist gefährlich verfilmt. Es war kurz zu der Jahreswende bei uns in ARD publiziert und ich habe reingeschaut in den Film. Es ist das Lebensgeschichte, die Vita von Hannah Arendt, die eben als Jüdin, als junge Frau die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt hat. Und der Franz Josef Strauß, der ist ja ein bekannter oder vielen bekannter CSU-Politiker. Ich brauche, glaube ich, nicht sehr viel von ihm erzählen. Er war ja auch mal Kanzlerkandidat, hat die Wahl verloren. Und dann kommt der legendäre Satz, mir ist es völlig egal, wer unter mir Kanzler ist. Beide sind nun in die Valhalla aufgenommen. Und nun stellt euch vor, wir treten ein in eine ganz große Halle. Eine Ehrenhalle. Eine Ruhmeshalle. In die Hall of Fame Gottes. Jedoch nicht aus Marmor und Gold, sondern aus Licht und Wahrheit. Die Wände, sie tragen keine Namen von Generälen oder Königen, keine Namen von Politikern und Persönlichkeiten, sondern sie tragen die Geschichte von Glaubenden. Es ist die Ehrenhalle Gottes, ein Raum, in dem nicht Ruhm, sondern Glaube zählt. Und aus der Hall of Fame wird die Hall of Faith, die Halle des Glaubens. Hier hängen keine Medaillen, sondern Zeichen der Hingabe. Die Ehrenhalle ist nicht gefüllt von Büsten, sondern gefüllt mit Namen der Menschen, die geglaubt haben. Und die Bibel, sie kennt eine himmlische Hall of Faith, eine Ruhmeshalle des Glaubens. Mit Namen der Vorbilder des Glaubens, Menschen, von denen wir lesen, dass der Glaube Gott gefallen hat. Menschen mit Fehlern und Sünden, wie bei uns. Die meisten von ihnen hatten da tatsächlich Dreck am Stecken. Und trotzdem sind sie genannt in der Hall of Faith. Und sie sind beschrieben in Hebräer 11. Schauen wir uns vier der 16 genannten Personen an. Ja, und erstaunlicherweise beginnt die Liste nicht mit dem Präsidenten des Glaubens, wie ich gerne Abraham nenne, auch nicht mit Mose, nicht mit David, sondern mit Abel. Abel, der vierte Mensch auf der Erde, aber der erste Mensch, von dem gesagt wird, sein Glaube gefiel Gott. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Und wir lernen von Abel, Glaube bringt Gott das Beste. Das Beste geben. Kennt ihr die Begebenheit eines kleinen Jungens aus der Nachkriegszeit? Der kleine Junge hatte nur ein ganz altes, verbeultes Spielzeugauto. Aber das war sein Ein und Alles. Nur das hat er besessen. Nur das. Als seine Mutter Geburtstag hatte, packte er es liebevoll in ein altes Zeitungspapier ein und schenkte sein wertvollstes Stück seiner lieben Mutter. Er hatte nichts anderes. Aber er gab alles. Alles und sein Liebstes, was er hatte. Die Mutter war zu Tränen gerührt. Nicht, weil es perfekt war, sondern weil es das Herz ihres Kindes widerspiegelte. Genau das tat Abel. Er gab Gott nicht die Reste, nicht das Bequeme, sondern das Beste, sein Liebstes, was er hatte. Und dieser herzliche Glaube kostet ihn das Leben. Wie kontrovers ist das denn? Sein Bruder Kain opferte auch, aber ohne Glauben, ohne Herz. Und Gott sah den Unterschied. Durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Die Botschaft von Abel zeigt uns heute, Glaube bringt Gott das Beste. Denn viele geben Gott nur die Reste oder sie wichteln mit Gott und geben ihm Überflüssiges. Aber Abel ruft uns zu, bring Gott dein Herz, deine Zeit, deine Kraft, das Wertvollste, was du hast. Und dann, liebe Gemeinde, kommt das Erschütternde. Abel wird für seinen Glauben ermordet. Das erste Opfer der Bibel ist ein Gottesdienstopfer. Unglaublich. Unheimlich. Unvorstellbar. Andersherum wäre es doch gerecht gewesen, seid ihr nicht meiner Meinung? Aber Gott will es so. Abel stirbt, weil er geglaubt hat. Da fehlen uns doch die Worte. Warum war das so? Liebe Leute, ich weiß es nicht. Die Mahnung für uns ist, Gott sieht dein Herz. Keiner kann Gott täuschen. Daher kann auch keiner von uns Gott enttäuschen. Darum sei ehrlich vor deinem Gott. Und als zweites, was uns Abel sagt, Neid tötet das Glück. Bewahre dein Herz. Direkt nach Abel lesen wir von Henoch, der für seinen Glauben gar nicht sterben musste, sondern von Gott entrückt wurde. Zwei Extreme. Der eine stirbt für seinen Glauben, der andere erlebt Gottes Nähe so stark, dass er den Tod nicht sieht. Zwei Extreme und eine Wahrheit. Beides ist wahr. Auch heute. Manche zahlen für ihren Glauben mit dem Leben. Andere erleben Gottes Segen schon jetzt in Fülle. Doch der Glaube ist kein Garant für ein bequemes Leben. Aber er ist der Weg zum Leben, zu Gott. Abel zeigt auf Jesus, das vollkommene Opfer. Abel brachte ein Opfer, das Gott gefiel. Jesus ist das Opfer, das Gott gefiel. Abel starb unschuldig. Jesus starb unschuldig für uns. Abel redet noch heute. Und Jesus erlebt und spricht direkt in unser Leben hinein. Darum heute gib Gott nicht deine Reste, nicht das, was übrig bleibt, wenn alles erledigt ist, sondern das Beste ist für Gott gerade genug. Dein Herz, deine Zeit, deine Hingabe. Nun schauen wir auf die zweite Person in der Hall of Faith, auf die eher unbekannte und doch schon erwähnte Person Henoch. Liebe Gemeinde, der Henoch ist eine stille, aber kraftvolle Figur. Über ihn wird nicht viel berichtet, aber das, was gesagt wird, ist gewaltig. Sein Leben hat Gott gefallen. Henoch hatte einen Glauben, der Gott gefiel. Da würde ich mich freuen, wenn das über mein Leben gesagt werden könnte. Mir würde es gefallen, wenn das auf meinem Grabstein stünde. Sein Leben hat Gott gefallen. Mir würde es gefallen, wenn Gott mit seinen Fingern dies auf meinen Grabstein schreiben würde. Sein Leben hat Gott gefallen. Und der Grund dafür war sein Glaube. Hebräer 11, Vers 6 bringt es auf den Punkt: Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, Er glaubte an Gott und das hat Gott gefallen. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Entrückt, entrückt ein ganz, ganz selten gebrauchtes Wort. Ich glaube, ich habe es noch nie gebraucht, außer im Zusammenhang mit der Bibel. Entrückt, was bedeutet entrückt? Entrückt bedeutet biblisch gesehen von Gott aufgenommen, im gleichen. Und das erinnert uns ja an das, wenn Jesus wiederkommt. Und er wird wiederkommen mit großer Kraft und Herrlichkeit und wird die Toten und die Lebenden zu sich holen. Und da ist was los auf der Erde, denn die Gräber werden sich auftun. Was für ein Bild, was uns die Bibel gibt. Die Gräber werden sich auftun. Und die, die an Jesus geglaubt haben, werden entrückt und die lebend Glaubenden zusammen in einem Nu zu Gott. Henoch ist der Einzige, der das bis jetzt erlebt hat. Henoch lebte in einer gottlosen Zeit, doch er vertraute Gott. Er wandelte mit Gott, sagt uns 1. Mose 5, 24. Und Gott nahm ihn zu sich, ohne Tod, ohne Grab, entrückt in die Gegenwart Gottes. Und das zeigt uns heute, Glaube ist kein Event, sondern ein Lebensstil. Ein Wandeln mit Gott. Und hier bei Henoch zeigt sich Jesus. Henoch lebte in innigster Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Henoch wurde entrückt. Gott hat ihn direkt zu sich aufgenommen. Jesus wurde entrückt. Er hat den Tod besiegt und ist aufgefahren zum Himmel. Henoch erinnert uns, lass dein Leben Gott gefallen. Nicht durch religiöse Leistung, sondern durch echten Glauben, durch Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn. Und für uns heißt es doch heute, Christsein bedeutet Vertrauen auf Christus, auf den Sohn des lebendigen Gottes zu setzen. Er ist unser Weg zu Gott, unsere Hoffnung über den Tod hinaus und er ist unsere Kraft im Alltag. Aber Henoch. Und dann kommt er, der Präsident des Glaubens, der Präsident der Hall of Faith. Die Bibel spricht von dem Gott Abrahams. Er ist einer, der erste der drei Urväter des Glaubens. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er lebt, erben sollte. Durch den Glauben empfing Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn beide hielten den für treu, der es verheißen hat. Nun, liebe Gemeinde, stellt euch bildlich Abraham vor. Er verlässt seine Heimat ohne Landkarte, ohne Navi, ohne Plan B, ohne Sicherheit. Nur mit einem einzigen, nämlich mit seinem Vertrauen. Er glaubte Gottes Verheißung, obwohl er und Sarah alt und kinderlos sind. Und Gott hält sein Wort. Glaube bedeutet Schritte wagen, auch wenn man nicht alles versteht. Glaube bedeutet loslassen, was festhält, und losgehen, weil Gott treu ist. Hier zeigt sich Jesus. Abraham glaubte an den verheißenen Sohn. Und Christus ist der Verheißene, der einzig eingeborene Sohn Gottes, durch den alle Völker gesegnet sind. Abraham verließ seine Heimat. Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels, ging ans Kreuz für dich, für mich, aus Liebe. Darum heute der Ruf, vertrau nicht auf deine Pläne, sondern auf den, der sagt, ich bin der Weg. Du musst nicht alles wissen. Du musst auch nicht alles können. Und du musst schon gar nicht alles verstehen. Aber du darfst losgehen im Glauben an Jesus. Das ist nicht leicht. Ich weiß, von was ich spreche. Aber es ist so. Wir werden erleben, Gott führt, Gott sorgt, er versorgt, er hält, was er verspricht. Für uns heute heißt das, im Glauben an Jesus Christus dürfen wir Schritte wagen, auch wenn wir das Ziel nicht sehen. Und das, was uns der Präsident des Glaubens mitteilen will, ist meiner Überzeugung nach, Glaube an Christus bedeutet Aufbruch, losgehen und neue Wege wagen. Bei Abraham sieht man sehr klar, Gott gebraucht keinen perfekten Helden, sondern einen echten Menschen. Mit echter Stärke und echter Schwäche. Und nun zur vierten, für heute letzten Person. Jemand, der in dieser Auflistung der Hall of Fame heraussticht. Jemand, der völlig, völlig aus dem Rahmen fällt. Keiner von uns würde diese Person darin vermuten. Keiner. Es ist eine Frau. Ihr Name und ihr Beruf erschreckt uns. Wer ist es? Oder? Wie heißt sie? Nicht ganz. Rahab. Rahab, die Hure von Jericho, eine Außenseiterin, eine Verdächtige, eine, die man niemals in der Ruhmeshalle Gottes erwarten würde. Und doch steht sie dort, nicht als Schandfleck, sondern als Vorbild des Glaubens. Nun lasst uns genauer hinschauen, was macht diese Frau, die alle abgeschrieben hätten, zum Beispiel für das Vertrauen auf Gott. Stellen wir uns Jericho vor. Eine mächtige Stadt mit hohen Mauern, voller Stolz und Sicherheit. Und mittendrin Rahab. Mir fällt gerade ein, ich kenne keine außer die biblischen Rahab. Es würde, glaube ich, keine Eltern im Sinn kommen, ihr Kind Rahab zu nennen. Aber sonst glauben Sarah, sehen wir auch. Sarah steht drin, aber Rahab steht auch in der 11. Also, aber ich kenne halt keine, ich würde es auch nicht machen. Sie steht drin. Eine Frau mit zerbrochenem Leben, abgestempelt als Außenseiterin, eine, die über der man den Kopf schüttelt und sagt, die ist verloren. Ja, wenn jemand verloren ist, dann die. Und wenn alle in den Himmel kommen, hat die nicht. Rahab, eine Prostituierte. Ich kenne das Wort, weiß aber die Bedeutung nicht. Und in Vorbereitung dieser Predigt habe ich gegoogelt. In Wikipedia. Ich hoffe, dass ich mir jetzt keinen Spam eingefangen habe. Aber ich wollte wissen, was heißt Prostituierte. Tatsächlich, der Begriff kommt aus zwei lateinischen Verben. Pro, nach vorne, stature, hinstellen, aufstellen. Also Rahab vorne hingestellt, abgestempelt, hinter dem Strich stehend. Allgemeinbildung kurz. Strich kennt ihr alle. Wir gehen auf den Strich. Auch das wusste ich nicht. Es gab tatsächlich in Düsseldorf eine Straße, die Strichstraße. Und da waren diese Mädchen und Frauen. Und wenn man zu diesen ging, heißt man, man ging zum Strich oder die gehen auf den Strich. Erste Erklärung, zweite Erklärung, kurze Allgemeinbildung, dann höre ich wieder auf. Es war dann ein Gehsteig, auf der anderen Seite waren die, die kommen wollten, und die Damen. Auf dem Gehsteig war in dieser Strichstraße ein weißer Strich gemalt und die durften diesen Strich nicht überschreiten. Strichstraße. Sie gehen auf den Strich. Klammer zu. Meine Frau hat gesagt, muss man nicht erklären. Dann sage ich, an was, ich habe die Predigt gehalten in Speichingen, dann sage ich, an was kannst du dich erinnern? Sagt, dass du Prostituierte erklärt hast und Strich erklärt hast. Das kannte sie sicher. Sage ich, wer waren die Glaubenshelden? Naja, da hat sie sich schon schwer getan. So wird es euch auch gehen. Ich werde morgen wissen, was Prostituierte heißt und Strichstraße, aber es geht mir um die Glaubenshelden. Jeder wusste das, was das für eine ist. Und als die Kundschafter Israels nach Jericho kamen, stand Rahab, die Hure, wie Luther sie übersetzt, vor einer Entscheidung. Doch genau diese Frau trifft eine Entscheidung, die alles verändert. Sie vertraute nicht den Mauern der Stadt, sie vertraute nicht auf ihre Stellung, sie vertraute nicht auf ihre Vergangenheit, sondern auf Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, auf den Gott Israels. Sie versteckte die Kundschafter, riskierte ihr Leben und wurde durch Glauben gerettet. Hebräer 11, 31 sagt, durch den Glauben kam Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Das Entscheidende war nicht Leistung, nicht Moral, sondern Vertrauen auf Gott. Rahab zeigt, Glaube ist stärker als die Vergangenheit. Viele kennen ja den Gedanken, ich habe zu viel falsch gemacht, ich bin nicht genug für Gott, Gott kann mir niemals verzeihen, das wird mir niemals gelingen, Gott wird mich immer ablehnen. Ihr kennt vielleicht solche Gedanken selbst oder Menschen, die so denken. Doch Jesus spricht hier durch Rahab. Komm, wie du bist. Ich vergebe dir. Ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gott sieht nicht zuerst Schuld, sondern das Herz, das vertraut. Und diese Außenseiterin macht er zum Teil seiner Familie. Rahab wurde nicht nur gerettet, sie wurde Urgroßmutter von König Davids und Teil des Stammbaums Jesu. Gott schreibt mit krummen Zeilen gerade. Und ja, Rahab hat gelogen. Das liegt schwer, schwer auf dieser Geschichte. Und die Bibel, sie lobt die Rahab nicht für die Lüge, sondern für ihren Glauben. Sind die Kundschafter bei dir? Nein, sie sind nicht da. Lüge. Lüge bleibt Sünde. Und der Zweck heiligt nicht das Mittel. Nein, Rahab ist kein Freibrief für Lüge. Und keine Einladung zur Unwahrheit. Hananias und Sapphira, bekannt aus der Apostelgeschichte, mussten wegen ihrer Lüge sterben. Rahab nicht. Warum auch immer. Das bleibt Gottes Geheimnis. Aber eins müssen wir unbedingt festhalten. Gott lässt sich nicht in die Karten schauen. Wir müssen diese Spannung zwischen Lüge, Gnade und Lüge, Ungnade und Tod, wir müssen diese Spannung aushalten. Gott lässt sich nicht in die Karten schauen. Und wir müssen es so stehen lassen, wie es hier steht. Im Wissen, Gott ist souverän. Rahab erinnert uns heute, Glaube rettet, nicht Herkunft, nicht Leistung, nicht Lüge. Und Jesus nimmt Außenseiter auf und macht sie zu Erben seiner Verheißung. Gott gebraucht Menschen, die ihm vertrauen, trotz ihrer Brüche. Bei Rahab sieht man Ähnliches wie bei Abraham. Gott ehrt einen angefochtenen, aber echten Glauben, mitten in einem zerbrochenen Leben. Und für heute schließe ich und fasse zusammen. Alles, aber auch alles weist auf Jesus hin. Aber Jesus, das vollkommene Opfer. Henoch, Jesus, die innige Gemeinschaft Abraham, er verließ die Heimat, der eingeborene Sohn. Rahab, Jesus schreibt deine Geschichte neu. Mein Schlussgedanke. Meine Lieben, Gottes Wege mit uns Menschen bleiben sein Geheimnis. Und so spannend und erwähnenswert diese Vorbilder sind, bleibt doch eines ganz gewiss. Das Wichtigste ist nicht Ruhm, ist nicht Heldentum, ist nicht Ehre, sondern das Wichtigste ist, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Wer Jesus als Herrn, Heiland, Retter angenommen hat, wird am Tag aller Tage, wenn er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit, in die Hall of Heaven, die Ewigkeit bei Jesus mit Gott verbringen. Darauf kommt es an. Allein darauf. Und mit einem Vers aus einem alten Nazarenerlied schließe ich. Lebe, wie du, wann du stirbst. Wünschen wirst, gelebt zu haben. Güter, die du dir erwirbst. Würden, die dir Menschen gaben. Nichts wird dich im Tod erfreuen. Diese Güter sind nicht dein. Der Herr segne dich und ersetze dich zu einem Segen in dieser Welt. So sei es. Ja und Amen.